Und die Idee von Bitcoin und auch das, was Bitcoin meines Erachtens so interessant macht, ist, dass eben technologisch eine gewisse Unabhängigkeit erzielt werden soll.
Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei unserer neuesten Ausgabe des BKB Finanzcast. Heute bei mir zu Gast Professor Fabian Schär. Er ist Professor an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel und ist auch Geschäftsleiter des Center for Innovative Finance. Willkommen in unserem Podcast, Herr Schär.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Sehr gerne. Jetzt als erstes interessiert mich natürlich, was Ihr Forschungsgebiet ist und vielleicht auch, was das Center for Innovative Finance, es gibt nur den englischen Namen, glaube ich.
Das ist so, ja.
Was dieses Center für Schwerpunkte setzt und womit sich diese Institution in der Forschung beschäftigt.
Das Center setzt sich mit innovativen Finanzlösungen auseinander, also mit Infrastrukturkomponenten, aber in ganz verschiedenen Bereichen. Und das macht auch die Stärke meiner Meinung nach des Centers aus, dass es verschiedene Professoren sind, die jeweils natürlich ihre Themenschwerpunkte mitbringen. Und da kann ich natürlich nur über meinen eigenen Themenschwerpunkt sprechen. Und da geht es um Blockchain im Finanzmarkt, es geht um Infrastruktur und es geht vor allem auch um Governance, also die Frage, wie sollte eine Finanzmarktinfrastruktur der Zukunft aussehen, dass die nachher möglichst neutral ist und nicht irgendwelche Unternehmen bevorteilt.
Also Governance ist eine wichtige Anwendung der Blockchain-Technologie.
Absolut, ja.
Genau. Jetzt für sehr interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer gibt es eine ganze oder zwei Vorlesungen von Professor Schär im Internet. Eine Vorlesung beschäftigt sich mit Bitcoin, Blockchain und Kryptoassets. Die andere geht in das Gebiet der Smart Contracts, also wirklich sehr führende technologische Gebiete. Und ich habe mir die Mühe gemacht oder ich hatte die Freude, diese Vorlesungen teilweise zu hören. Und dazu habe ich dann eben einige Fragen und Vertiefungen. Ich bleibe natürlich bei den Themen, die zugänglich sind und nicht allzu mathematisch werden, aber ich war als Mathematiker erstaunt, wie viel Mathematik natürlich auch in diesen Gebieten ist. Nun, als erstes Bitcoin, diese berühmteste Kryptowährung, wahrscheinlich auch die Währung, die am meisten Wert speichert, wenn man das in Dollar misst. Werde ich ja immer als Leiter der Vermögensverwaltung gefragt, ob das jetzt eine gute Anlage ist, ob das billig ist, ob das teuer ist, ob man jetzt kaufen soll oder nicht kaufen soll. Es gibt dann auch verschiedene, sage ich jetzt mal, Theorien dazu, wie der Bitcoin-Preis sich entwickelt. Ich war da immer sehr zurückhaltend und habe gesagt, ich weiß nicht, wie man das bewertet. Und ich glaube, wenn ich Ihrer Vorlesung richtig zugehört habe, dann ist das auch Ihr Fazit. Wie kann man sagen, wie viel ein Bitcoin fairerweise wert sein soll?
Ich glaube, das, was einem fairen Preis am nächsten kommt, ist natürlich der Marktpreis. Und da ist Angebot und Nachfrage in einem offenen Markt. Was spannend ist, wie einige andere Assets auch übrigens, hat der Bitcoin keinen Fundamentalwert. Das heißt, wenn die komplette Nachfrage wegfallen würde, könnte ich nichts mehr damit anfangen.
Ja.
Und auch kein angeknüpftes Zahlungsversprechen. Also ich habe niemanden, der mir jetzt garantiert, dass ich das irgendwie in Gold wechseln könnte oder irgendein anderes Asset dafür behalte. Ein Bitcoin ist einfach ein Bitcoin. Und dementsprechend auch sehr, sehr schwierig zu bewerten. Es gibt keinen Cashflow, es gibt nichts in dieser Art, wo man irgendwie abdiskontieren könnte und sagen könnte, ja, das ist jetzt der Wert, der fundamental zugrunde liegt. Ist aber nichts Neues. Das ist bei vielen Währungen so. Also wenn man die Fiat-Währungen anschaut, den Schweizer Franken beispielsweise, da gibt es ja auch kein Versprechen auf Auslieferung von etwas anderem. Und insofern wenig überraschend.
Es geht natürlich dann die Glaubwürdigkeit der Schweizerischen Nationalbank beim Franken, die sozusagen eine Preisstabilität garantiert oder zumindest darauf intensiv hinarbeitet.
Das ist natürlich, ja, das ist aus unserer Sicht jetzt in der Schweiz natürlich etwas, wo man sagen kann, die SNB macht ihren Job wahrscheinlich nicht allzu schlecht, aber das ist natürlich sowohl historisch wie auch geografisch eine absolute Ausnahme. Also wenn man sich die Geschichte der Zentralbanken anschaut, dann ist selbst wenn man jetzt unter dem Survivorship-Bias, wo man nur noch die vermeintlich besten Währungen hat heute, die auch die Zeit überdauert haben, ein ordentlicher Wertzerfall, oder? Dass man so da realwirtschaftlich kaufen kann. Mhm. Und die Idee von Bitcoin und auch das, was Bitcoin meines Erachtens so interessant macht, ist, dass eben ein, technologisch eine gewisse Unabhängigkeit erzielt werden soll. Also, dass man sowohl in puncto der Menge der maximal möglichen Bitcoin-Einheiten als auch in puncto der Transaktionsunabhängigkeit, dass ich nicht auf irgendwelche Infrastrukturprovider angewiesen bin, sondern dass ich das wirklich selbstständig transferieren und kontrollieren kann, ganz neue Charakteristika geschaffen werden.
Und ich glaube eben, das ist auch eben die eine Kerneigenschaft oder ein Kernvorteil der Blockchain, dass man solche Spielregeln in einem Netzwerk eigentlich zuverlässig umsetzen kann. Können Sie vielleicht das erklären? Also was ist sozusagen an der Blockchain unabhängig jetzt vom Beispiel Bitcoin die Grundidee? Wie kann man sich das irgendwie einfach vorstellen?
Also vielleicht zuerst noch, das war jetzt mir ganz wichtig, der Begriff Blockchain, der wird in komplett unterschiedlichen Kontexten gebraucht. Und nur weil etwas Blockchain heißt, heißt das nicht, dass nachher wirklich dezentral ist. Da gibt es wirklich riesengroße Unterschiede. Und da muss man dann tatsächlich in die Technologie und die Architektur hineinschauen, um zu verstehen, ob eine gegebene Blockchain wirklich dezentral ist. Und die drei Aspekte, die da relevant sind, primär ist auf der einen Seite das Netzwerk selbst. Also die Frage, wie kann ich mich mit anderen Personen, mit sogenannten Knoten, also der Software, die laufen lassen, verbinden? Und wie kann ich Informationen austauschen? Und was da neu ist, dass man nicht einfach durch einen bestimmten Knoten, beispielsweise eine Geschäftsbank, gehen muss, sondern dass man die Option hat, sich direkt mit anderen Knoten zu verbinden, Informationen auszutauschen. Frage 2 damit verbunden ist, wie kann ich validieren, ob die Information, die ich erhalte, tatsächlich von den Eigentümern dieser Bitcoin-Einheiten stammt? Also wenn Sie eine Transaktion sehen würden, die heißt, Fabian Scher transferiert 0,01 Bitcoin an Sie, woher wissen Sie dann, dass das tatsächlich von mir stammt? Und da werden kryptografische Konzepte genutzt, womit man dann allgemein validieren kann, ob die Transaktion A wirklich von mir stammt und B nicht angepasst wurde. Und die letzte Frage ist die Frage nach dem Konsens. Wenn Sie sich vorstellen, wenn nachher alle eine Kopie dieser Datenbank haben und die selbstständig führen, dann muss ja in irgendeiner Art und Weise eine Einigung erzielt werden. Also wie bekommt man das mit, dass nachher nicht jeder und jede ein eigenes Verständnis darüber hat, welche Bitcoin-Einheiten jetzt wem gehören? Und dass das synchron läuft. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und bei Bitcoin wird dort das sogenannte Proof-of-Work-Konsens-Algorithmus verwendet, bei dem Rechenleistung als Proxy für, man könnte sagen, Lotterielose, wer den nächsten Block, den nächsten Zustand beitragen darf, genutzt werden.
Okay, das heißt, in solchen Netzwerkarchitekturen ist es sozusagen möglich, dass ich als Einzelperson wirklich zu Hause auf einem Computer völlig unabhängig von irgendeiner anderen Institution meine eigene kleine Bitcoin-Bank führe mit meinen Assets. Also das ist wirklich machbar, nicht
nur
theoretisch.
Nein, das ist so.
Ich könnte das machen.
Sie können alles komplett selbst verwahren, wenn Sie das wollen. Und ich finde das ganz wichtig, weil damit Anlegerinnen und Anleger nicht irgendwo hineingedrückt werden. Realistisch betrachtet werden die allerwenigstens das aber in diesem Ausmaß wollen. Oder? Also man hat natürlich auch bei einem komplett dezentralen System die Möglichkeit, das irgendwo in Verwahrung zu geben, wenn das Angebot gut ist und wenn man das möchte. Aber das ist eine bewusste Entscheidung, die man für sich selbst treffen kann und man wird nicht irgendwo hineingedrückt.
Wie lange müsste ich jetzt daran arbeiten, wenn ich jetzt als einigermaßen technisch versierter Mensch zu Hause so einen Knotenpunkt einrichten will und ich kenne jetzt das nicht so genau, wie viele Wochen?
Sehr, sehr, sehr einfach.
Ich
würde das allen, die interessiert sind, empfehlen, sich die Daten mal anzuschauen und auch auf Testnetzwerken mal mit dieser Technologie rumzuexperimentieren. Und das ist von mir aus gesehen wesentlich sinnvoller, als einfach in irgendwelche Crypto-Assets zu investieren. Weil das ist letztlich, was sie machen, ist, sie schauen sich die Technologie an, sie investieren in ihre Bildung und sie haben die Möglichkeit, das wirklich ohne Risiko dann auszuprobieren.
Gut, dann empfehle ich jetzt jeder Kundin und jedem Kunden, der in Bitcoin investieren will, zuerst eine zweimonatige Spielphase.
Ich verstehe Ihren Punkt, dass das natürlich nicht realistisch ist, aber es ist schon von mir aus gesehen wichtig, dass bevor man in etwas investiert, sich zumindest ein wenig damit auseinandersetzt und sich auch den Risiken bewusst ist. Alles andere wäre nicht gut.
Also ich sage immer, man aus Schaden wird man klug, deswegen lieber zuerst Trockenübungen machen. Genau. Jetzt Sie haben gesagt, eben diese Governance-Organisation oder Umsetzung mit Hilfe einer Blockchain. Gibt es da Beispiele, was gemacht werden könnte oder sogar Dinge, die mit dieser neuen Technologie sich in der Projekt- oder Umsetzungsphase befinden? Was denken Sie dabei?
Ja, also wenn wir jetzt von Bitcoin weggehen, es geht ja wirklich um das Asset eigentlich bei Bitcoin und mehr so in die Richtung öffentliche Blockchains als Finanzmarktinfrastruktur denken, dann sind wir dann ziemlich schnell bei Ethereum und vergleichbaren anderen Blockchains. Und dort ist die Idee, dass nachher die Blockchain selbst wirklich als Grundlageninfrastruktur genutzt wird, auf der alle möglichen Finanzanwendungen abgebildet werden können. Einige davon sind wiederum dezentral, andere sind aber auch höchst zentralisiert. Also wenn Sie jetzt an ein Beispiel denken, wo irgendjemand sagen würde, ich erstelle ein Asset auf der Blockchain, das eine Unze Gold repräsentiert und ich garantiere, dass dieser sogenannte Token, dieses Asset bei mir für eine Unze Gold eingetauscht werden kann. Okay. Dann ist logischerweise nicht die Blockchain, die dieses Versprechen nachher garantiert, sondern da hat man ein ganz normales Emittentenrisiko, die mit der Fähigkeit und dem Willen des Ausstellenden fluktuiert. Oder? Ja. Wenn er das nicht entsprechend eintauschen kann oder eintauschen will, hat man ein Problem.
Wie es heute üblich ist im Finanzsystem.
Dann kann man diesen Token eigentlich wirklich nur als eine Art Container sehen, der das Asset auf der Blockchain repräsentiert. Der Grund, weshalb das trotzdem sehr, sehr wichtig ist, dass diese verschiedenen Assets, aber auch Protokolle, Finanzprotokolle, wie beispielsweise der zentralen Tauschbörsen, auf einer unabhängigen Infrastruktur laufen, wird klar, wenn man sich mal das Gegenteil vor Augen führt. Erinnern Sie sich an das Libra Diem Proposal von Facebook damals? Das war ja ein Riesending, oder? In Airquotes Blockchain von Facebook, wo man einen Stablecoin lancieren möchte.
Genau.
Und wenn man sich das Proposal mal genauer angeschaut hat, da ging es nicht nur um einen Stablecoin. Da ging es wirklich darum, eine Infrastruktur von Facebook, von dem Konsortium zu schaffen, wonach verschiedenartigste Assets, aber auch Finanzdienstleistungen, Currency, also Währung und alles Mögliche darüber abgewickelt wird. Und das ist natürlich gefährlich, wenn man sich überlegt, was es bedeuten würde, wenn nachher eine Datenbank, wo alle möglichen Dinge darauf abgebildet wären, unter der Kontrolle von einer einzigen Institution wäre. Das ist nicht gut. Und deswegen plädiere ich immer dafür, dass die Finanzinfrastruktur ganz unten neutral sein soll, was eben genau mit Public Blockchains erreicht werden kann.
Ich glaube, das wollte dann die amerikanische Finanzmarktaufsicht nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich glaube, das wollte so ziemlich niemand. Die Zentralbanken, die verschiedenen Regulatoren.
Außer Mark Zuckerberg vielleicht.
Ja, es war ein Wake-up-Call für ganz viele Regulatoren.
Okay. Gut, dann frage ich mich manchmal zum Beispiel die Autonummer, oder? Diese Registrierung der Autonummer. Wir haben jetzt so eine Metall-Autonummer und ein Straßenverkehrsamt. Oder das Grundbuch, wo alle Immobilien registriert sind und mit recht, sage ich jetzt mal, traditionellen bürokratischen Prozessen verbunden sind. Sind das Gebiete, die geeignet sind für eine Transformation mit dieser Technologie?
Sind für mich jetzt nicht direkt die klassischen Blockchain-Case, oder man kann das machen, da gab es auch immer wieder Projekte, aber das sind natürlich immer Dinge, die nachher wieder in eine sehr stark zentralisierte Richtung gehen, weil es geht ja in diesen Fällen gar nicht anders. Und das waren auch Projekte, wo dann oft die Unternehmen das Gefühl hatten, dass sie ihre eigene Blockchain erstellen müssten.
Ja.
Was zum Scheitern vieler Projekte geführt hat, weil wenn jeder seine eigene Blockchain kreiert, dann ist man irgendwo bei einem glorifizierten Excel-Spreadsheet und auf einem gewissen Punkt. Die Idee einer Blockchain ist ja genau, dass es eine gemeinsame, unabhängige Infrastruktur ist, die durch alle validiert werden kann.
Also man muss das wirklich loslassen sozusagen.
Ja, ich glaube schon. Die Idee, dass man seine eigene Blockchain haben möchte, wäre etwa ähnlich sinnvoll, wie wenn ein Unternehmen sagen würde, wir möchten unser eigenes Internet haben. Oder? Man verliert die positiven Aspekte von der Technologie, wenn man das selbst kontrollieren will, ziemlich schnell bei einer normalen zentralisierten Datenbank. Ich glaube, die Cases, oder die wesentlich spannender sind von mir aus gesehen, sind Dinge wie beispielsweise Tauschbörsen. Es gibt aktuell, das ist nicht irgendwie eine Hypothese oder eine akademische Fantasie, das ist etwas, das aktuell läuft. Dezentrale Tauschbörsen, wo Milliardenbeträge täglich abgewickelt werden über eine Tauschbörse, die auf der Blockchain drauf über Smart Contracts implementiert wird. Mhm. Wo man direkt weiß, wenn man damit interagiert, was nachher passieren wird, wo man ein Asset A gegen ein Asset B tauschen kann. Und das ist hochspannend.
Mhm. Das ist wirklich. Und das können verschiedenste Assets, also Werte sein.
Genau. Ja. Ja,
also von Kunst über, ich weiß auch nicht, Schiffe oder
was. Ja, also es gibt die wichtige, es kann alles sein.
Es kann alles
die
sein,
wichtige
ja.
Unterscheidung, die man sich immer wieder vor Augen führen muss, ist, ob das Asset sogenannt nativ auf der Blockchain vorkommt. Mhm. Oder wenn man jetzt an Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain denkt oder an Ether auf der Ethereum-Blockchain. Das sind Assets, die auf dieser Blockchain drauf entstehen und die keinerlei Abhängigkeiten gegen außen haben.
Jawohl.
Und was Sie jetzt genannt haben mit Kunst, wenn das irgendwo ein Bild repräsentiert, das beispielsweise in einem Museum hängt oder bei dem Beispiel der Unze Gold von vorhin, da gibt es eine gewisse Abhängigkeit, weil irgendjemand nachher die Auslieferung garantiert.
Genau, genau.
Und das sind natürlich nachher auch diejenigen Assets, die regulatorisch ganz andere Fragestellungen mit sich bringen.
Mhm. Also da muss dann dieses Peer-to-Peer-Netzwerk anknüpfen an Netzwerk externe Institutionen, die dann eben eine gewisse Glaubwürdigkeit haben müssen.
Genau, nicht zwingend das Peer-to-Peer-Netzwerk, weil das Transferieren erfolgt genau gleich.
Ja,
das,
ja.
Aber die Frage, ob dieser Token, dieser Container nachher wirklich etwas wert hat, das steht und fällt dann natürlich mit dem externen Versprechen.
Genau, genau. Also die Lieferung des Wertes muss dann irgendwie durch Dinge außerhalb des Netzwerks erfolgen. Gut, dann eben, Sie haben den Begriff Smart Contracts erwähnt, auch in Ihrer zweiten Vorlesung, die man auf zum Beispiel YouTube findet, ein zentrales Thema. Mhm. Können Sie erklären, wie kann man sich einen intelligenten Kontrakt vorstellen?
Das Gemeine ist, dass der Begriff schrecklich gewählt ist, weil die Dinger sind weder smart, noch sind es wirklich Verträge. Das führt zu massiven Missverständnissen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass auf dieser Blockchain, auf der Ethereum-Blockchain, von der wir jetzt sprechen, da gibt es zwei Arten von Konten, von Accounts. Und der erste, der wird einfach durch einen Menschen kontrolliert, über einen kryptografischen Schlüssel, über einen Private Key. Mhm. Und der zweite, der wird über Code kontrolliert. Also das ist dann eben der Smart Contract. Da geht es darum, dass man einen Account hat, ein Konto, wo im Vornhinein festgelegt wird, wie der auf gewisse Transaktionen reagiert, was der alles kann und sich nachher exakt daran hält.
Aha.
Und das kann man nutzen beispielsweise, um zusätzliche Assets zu erstellen. Also wenn Leute von Tokens sprechen, das sind dann Smart Contracts, kann aber auch genutzt werden, um Finanzmarktinfrastruktur zu replizieren auf der Blockchain drauf. Mhm. Und das sind meines Erachtens die spannendsten Anwendungsfälle.
Mhm. Also eine Depotbank oder an was denken Sie für Finanzmarktinfrastrukturen oder eine Handelsplattform?
Ja, genau. Also ich glaube, das einfachste Beispiel ist wirklich eine Tauschbörse, eine dezentrale Tauschbörse, wo genau festgelegt wird, wenn jetzt jemand ein Asset A an diesen Account schickt, was dann passiert und wie der Kurs genau berechnet wird und dass dann ein Asset B zurückkommt.
Aha.
Also wirklich programmatisch auf diesem Account drauf Regeln festgelegt.
Und gibt es das schon in irgendeiner Form?
Das wird rege genutzt seit vielen Jahren und das ist wirklich enorm, was da auch abgewickelt wird. Das sind Milliardenbeträge.
Und wie heißen solche Tauschbörsen? Wie finde ich das? Angenommen, ich würde
also
da gerne
das spielen. Das Prinzip heißt Constant Function Market Maker. Da können wir Dinge verlinken auch. Weil ich habe einige Research-Papiere auch zu dem Thema, die vielleicht jetzt interessieren.
Nein, dann müssen Sie wahrscheinlich auf Ihre, Homepage hinweisen.
Auf der Uni Basel Homepage bei uns vom Institut. Und dort finden Sie die Informationen. Und sonst die Tauschbörsen, die bekannteste und älteste heißt Uniswap.
Uniswap, okay. Gut, also sehr schön. Ich lerne heute extrem viel. Dann vielleicht zum Schluss, ich werde bei jedem Kundenanlass gefragt, ob die Basler Kantonalbank in ihren Vermögensverwaltungsmandaten in Kryptoassets investiert, also Kryptowährungen ist damit meistens gemeint oder sogar eben Bitcoin. Ich habe als Anlagechef eben große Hemmungen für den Kunden, da Anlageentscheide zu fällen, weil ich einfach bis auf das Angebots- und Nachfragespiel wenig darüber sagen kann, was der Wert einer solchen Anlage in 2 Monaten oder 10 Jahren sein könnte. Es ist also schwierig, dem Kunden wirklich eine fundierte Meinung zu geben. Jetzt würde mich schon wundern, wie sehen denn Sie das? Eignen sich Kryptoassets als wirklich strategische Anlagen für eine Pensionskasse oder für ein privates Vermögensverwaltungsmandat? Also wie beantworten Sie sich diese Frage?
Also wird Sie wenig überraschen, wenn ich sage, die Frage wird mir auch oft gestellt. Ja. Aber ich bin natürlich noch in einer wesentlich schlechteren Position, die Frage zu beantworten als Sie, weil ich bin Forschender und nicht Anlageberater. Oder? Ja. Und ich setze mich vor allem mit der Technologie auseinander und weniger mit dieser Frage. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sich einfach immer wieder die Risiken auch vor Auge führt. Und natürlich kann das potenziell spannend sein, in einem kleinen Stil zur Diversifikation. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem zuerst ausprobieren und sich mit der Technologie auseinandersetzen und wirklich verstehen, worum es eigentlich geht, was auch die Charakteristika jetzt beispielsweise von einem Bitcoin sind, das ist extrem wichtig. Und insofern keine Anlageberatung, sondern das Einzige, was ich raten kann, ist, dass man sich wirklich mit einem Thema auseinandersetzt und vielleicht eben beispielsweise mal unsere Vorlesungen auf YouTube verfolgt.
Gut, eben, Sie haben ja mal gesagt, also etwas humoristisch, Bitcoin umfasse alles, was man übers Geld nicht versteht und alles, was man über Computer nicht versteht.
Das war nicht ich, das war John Oliver.
Sie haben es zitiert. Genau. Also dann hoffe ich, dass wir heute mit diesem Beitrag zumindest ein bisschen Licht in dieses Thema reingelassen haben. Und ich hoffe natürlich, dass ganz viele Kundinnen und Kunden bei Ihnen an der Uni Basel in der Vorlesung plötzlich auftauchen.
Das würde mich freuen.
Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Scher. Dankeschön.